Im Spreewald wird ein Toter gefunden. Und niemand kennt seinen Namen. Das Einzige, was man weiß, er war Soldat. Auch 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs werden in Deutschland jedes Jahr Hunderte Gefallener geborgen. Sie starben in den letzten Kriegswochen. Und mit jedem Jahr wird es schwieriger, sie zu identifizieren. Investigativjournalist Christian Stücken vom BR hat es trotzdem versucht. Mit ihm begeben wir uns heute auf Spurensuche. Wer war der Soldat im Wald? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Heute ist Donnerstag, der 8. Mai. Hallo Christian.
Hallo, grüß dich. Wir sind in einem Wald südlich von Berlin, im Spreewald, ein bisschen östlich von dem kleinen Ort Halbe. Es ist total neblig und die Sonne schimmert immer wieder mal so durch. So ein schöner, wunderschöner, kalter, klarer Herbsttag.
Ich habe mir die Sache dann mal heute Morgen angeschaut. Einen wunderbaren Sonnenaufgang erlebt. Ein Traum.
Und wir haben dann Joachim Koslowski getroffen auf so einem Parkplatz in der Nähe eines großen Sees, der da mitten im Spreewald liegt. Er ist der Umbetter, soweit ich weiß, der einzig hauptamtliche Umbetter von der Deutschen Kriegsgräberfürsorge. Sein Job ist es, Soldaten und auch Zivilisten, die während des Zweiten Weltkriegs verscharrt worden sind, die irgendwo gefunden wurden, dass er die ausbettet, also quasi exhumiert, dass er die Leiche oder die Gebeine birgt und sie dann auf einem Friedhof bestattet.
Der Angehörige weiß ganz genau, die haben auch noch 80 Jahre danach nach meinen Angehörigen gesucht, nach meinem Vater gesucht. Und nichts ist schöner, als jemanden zu finden, der eine noch lebende Familie hat, wo die Kinder möglicherweise noch leben und dem Menschen dann sagen kann, du, deine Trauer hat jetzt einen Ort.
Und vielleicht 100 Meter von diesem See entfernt, im Wald, ist etwas entdeckt worden. Und wir sind direkt auf dem Weg dorthin.
Ja, also die Information, die ich dann im Fortgang dieser Feststellung von der Kampfmittelräumung bekam, war, dass hier in der Tiefe um den 1,20 Meter, 1,30 Meter herum gefallener deutscher Soldat festgestellt wurde.
Und Joachim Koslowski wollte ihn ausgraben. So eine Exhumierung, muss man ja sagen, wie findet sowas statt?
Es geht ganz langsam und behutsam, weil man ja weiß, dass dort ein Toter liegt, gell? Und man möchte natürlich mit den scharfen Geräten, mit den Spaten, jetzt nicht irgendwie die Knochen weiter zerstören oder vielleicht irgendetwas zerstören, was weiterhelfen könnte, den Toten zu identifizieren. Man weiß ja nicht, was da drin liegt. Man wusste nur, dass dort Gebeine liegen und die Hinweise, die der Kampfmittelräumdienst dabei wahrgenommen hatte, deuteten eben auf einen Soldaten hin.
Dann lass uns mal unten jetzt rum mal die Beine mal ganz kurz freilegen, dass wir die erstmal primär angraben und dann arbeiten wir uns dann in Richtung Oberkörper, ja.
Man kann davon ausgehen, dass dieser Soldat, wer auch immer ihn dann damals, ich sag mal, bestattet hat, man kann schon sagen, dass er damals beerdigt wurde, weil, das war schon auffällig, man hat festgestellt, dass der Tote also nicht irgendwo reingeworfen wurde.
Der Tote, so wie es ausschaut, liegt in flacher Rückenlage und hat auf der Seite erkennbar seinen linken Oberarm.
Das Erste, wonach Joachim Koslowski immer sucht, einfach weil es auch immer so prägnant zu finden ist, ist die Erkennungsmarke.
Hier sind halt Stoffreste dran. Ja. Dann gibt es hier Hinweise auf Papier. Hier sind einzelne Linien, noch erkennbar aus der damaligen Zeit. Und das ist die Erkennungsmarke, ne? Das ist eine verzinkte Marke und die ist perfekt. Aber ich lege die jetzt erstmal ganz kurz zurück, weil ich brauche nämlich nachher noch die Gesamtansicht, so wie der Tote drin gelegen hat.
Die Erkennungsmarke, muss man ja wissen, ist ein Stück, ich sag mal, Blech, das man um den Hals hängen hatte als Soldat. Und es hatte eine sogenannte Sollbruchstelle. Man konnte also den unteren Teil abknicken und mitnehmen. Und wenn man das gemacht hat, den mitgenommen hat, den unteren Teil, dann hat man den bei der Dienststelle der Wehrmacht abgegeben und konnte damit halt den Tod dieses Soldaten offiziell melden. Auf dieser Erkennungsmarke stehen halt wichtige Dinge drauf, die zur Identifizierung des Soldaten hilfreich sind.
Das ist echt der Hammer mit der Marke. Also freut mich total, weil dann haben Sie gleich mal den Rechercheansatz, den Sie brauchen.
Joachim Koslowski hat bei diesem Toten halt so nach und nach Dinge rausgeholt, die so ein bisschen was über den Toten halt erzählt haben auch. Also es fing an, dass er auffallend keinen Helm hatte und keine Stiefel. Die sind ihm wahrscheinlich genommen worden. Die Stiefel waren vielleicht noch brauchbar, als er damals halt bestattet wurde. Aber er hat dann sein Bajonett gefunden. Und was uns dann auch so ein bisschen erstaunt hat, war ein leeres Marmeladenglas. Da haben wir überhaupt erst gar nicht gewusst, was das jetzt sein könnte. Warum trägt ein Soldat ein leeres Marmeladenglas bei sich? Das hat er gefunden. Und irgendwann, nachdem so die Gebeine gefunden worden waren, hatte Joachim Koslowski dann auch ganz behutsam den Schädel freigelegt und ist auf etwas total Ungewöhnliches gestoßen.
Also in dem Fall ist es so, dass der Mensch halt einen vollständigen Zahnersatz hat, Ober-Unterkiefer. Hier unten gibt es noch ein, zwei Zähne, die noch vorhanden sind.
Das war für uns im ersten Moment total, ich will nicht sagen shocking, aber wir waren so, waren so ein bisschen baff, weil man muss sich vorstellen, man sieht dort einen Schädel, der 80 Jahre im Boden lag, also Knochen und Gebeine. Und dann scheint da so eine Gebissprothese heraus, die aussieht, als wäre sie gerade gestern erst eingesetzt worden. Also sie war total intakt erhalten, total rosa glänzend mit Porzellanzähnen, die einem da entgegenstrahlten, das war für uns total ungewöhnlich. Und dann haben wir natürlich eins und eins zusammengezählt und haben gedacht, es scheint tatsächlich vieles dafür zu sprechen, dass es sich um einen älteren Mann handelt.
Diese Überreste des Soldaten, die liegen in der Nähe von einem See im Spreewald in Brandenburg. Warum eigentlich ausgerechnet dort?
Dieser Wald, dieser Spreewald um den kleinen Ort Halbe, war gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, also unmittelbar vor Ende des Zweiten Weltkriegs, wir sprechen hier vom 24. April 1945, das war ein Schlachtfeld. Dort hat die Sowjetarmee quasi in einer Zangenbewegung die deutschen Einheiten eingeschlossen und es befanden sich in diesem Kessel von Halbe, so wird er genannt, befanden sich nicht nur 150.000 Soldaten, sondern auch 100.000 Flüchtlinge, die vor der Sowjetarmee geflohen sind, weil die ja unmittelbar zuvor, eine Woche zuvor, die Oder überschritten hat in einer Großoffensive und nun war dort alles aufgelöst, es herrschte Chaos. Die Soldaten der Wehrmacht haben versucht, sich nach Westen durchzuschlagen, um in amerikanische Gefangenschaft zu gelangen. Und die Flüchtlinge, die sind einfach nur geflohen und wussten nicht, wohin.
Das waren dann wirklich die letzten Kriegstage, also April 1945.
Genau, die Kapitulation wurde ja am 8. Mai unterzeichnet. Und wir sprechen hier vom 24. April. Also wenn ich jetzt nachrechne, sind das zwei Wochen vor Kriegsende, dass dieser Kessel sich geschlossen hat und die Soldaten darin eingeschlossen waren und die Zivilisten eben auch. Nach 4 Tagen, die diese Schlacht dauerte, lagen dann 40.000 Tote im Wald. Und die Rote Armee hat dann sogenannte Begräbniskommandos zusammengestellt. Das heißt, es waren die Frauen und Kinder aus den umliegenden Dörfern. Und die wurden dann unter Bewachung in den Wald geführt. Und dort hat man dann die Toten an Ort und Stelle verscharrt. Also wenn ein Loch da war, hat man sie reingeworfen. Oder man hat halt eine kleine, flache Grube ausgehoben und die Soldaten dann eben dort bestattet oder eben verscharrt. Deswegen liegen da heute noch viele unentdeckte Gräber von Soldaten, von denen man überhaupt nichts mehr wusste. Diese waren nach dem Zweiten Weltkrieg einfach vermisst. Und der Kampfmittelräumdienst, der geht dort systematisch durch den Wald auf der Suche nach Weltkriegsmunition. Die ist ja auch 80 Jahre danach immer noch gefährlich. Das können Patronen sein, das können aber auch Granaten sein oder alte Panzerfäuste. Die sind ja auch damals nach dem Krieg einfach oft nur in ein Loch geschmissen worden und dann ist das zugemacht worden und fertig. Und sobald der Kampfmittelräumdienst da auf menschliche Gebeine stößt, dann machen die das Loch sofort wieder zu und rufen Joachim Koslowski von der Deutschen Kriegsgräberfürsorge.
Wenn man bei dieser Ausgrabung dabei ist, ist es was, wo man dann das Gefühl hat, man taucht wirklich so in die Geschichte dann ein? Wie war das für dich?
Also es ist schon so, der Joachim Koslowski hat so ein schönes Wort gefunden, finde ich, als wir da vor Ort waren.
Man macht hier eine Zeitkapsel auf, die vor 80 Jahren verschlossen wurde und findet einen Menschen, der vermisst es.
Für uns war das schon so, kann ich schon sagen, so ein Gänsehautmoment, dass wir einerseits diese Erkennungsmarke hatten und andererseits diesem Menschen plötzlich so nahe kamen, dadurch, dass er halt da lag mit seiner Gebissprothese. Und für uns, wie auch für den Joachim Koslowski, hat es vielleicht dann noch einmal so einen Ansporn gegeben, halt diesen Menschen identifizieren zu können und sein Schicksal zu klären, weil es muss ja auch Menschen zumindest gegeben haben, die ihn vermisst haben.
Die 80 Jahre lang darauf gewartet haben, um diese so wichtige Information zu bekommen. Wo liegt er? Wie hat man ihn gefunden? Wie war die Auffindesituation? Ja, was hatte er mit dabei? Wie kam er zu Tode?
Und genau da hast du ja mit deiner Recherche dann angesetzt und hast versucht herauszufinden, wer dieser Mann ist. Das erste Puzzlestück haben wir ja schon, die Erkennungsmarke, die ihr gefunden habt. Welche Informationen liefert die uns eigentlich genau?
Also diese Erkennungsmarke, wenn man die dann rausholt aus dem Boden, dann ist die nach 80 Jahren total erodiert und wir konnten erstmal gar nichts lesen. Aber Joachim Koslowski hat dann mit irgendwelchen Drahtbürsten und irgendwelchen Spezialmitteln so Schritt für Schritt das entschlüsseln können. Nach ungefähr 15, 20 Minuten intensivster Bearbeitung konnte man tatsächlich erkennen, was darauf stand. Volkssturmbataillon 8/16 und dann eine persönliche Nummer und das war die Nummer 173. Also dort lag Soldat 173 aus dem Volkssturmbataillon 8/16.
Der Volkssturm, das war sozusagen das letzte Aufgebot des Nationalsozialismus.
Genau, man muss sich vorstellen, Ende 1944 war ja absehbar, dass der Krieg verloren ist. Also die Amerikaner waren in der Normandie gelandet, die Sowjetarmee war immer weiter auf dem Vormarsch und man hat daraufhin die NSDAP, also die Partei, beauftragt, neue Soldaten zu rekrutieren und die hat dann den Volkssturm ausgerufen. Das waren alle Soldaten zwischen 16 und 60 Jahren, also alle, die vorher, das hieß UK, unabkömmlich waren, die zu jung waren oder die einfach aufgrund ihres Alters untauglich waren, sind jetzt einberufen worden zur Verteidigung der Heimatfront, wie es damals so schön hieß. Das waren 6 Millionen Soldaten, die letztendlich noch einmal in den Krieg geworfen worden sind.
Kanonenfutter.
Das war es wohl in der Tat, zumindest oft, weil diese Volkssturmeinheiten natürlich einfach sich zum einen nicht besonders eigneten als Soldaten aufgrund ihres Alters und anderen Dingen, aber zum anderen war die Ausbildung natürlich sehr kurz, sehr oberflächlich und die Bewaffnung war, so beschreiben es zumindest viele oft, desaströs.
Jetzt habt ihr diese Erkennungsmarke, Soldat 173, 173 von einem bestimmten Volkssturmbataillon. Wie geht's denn weiter? Also er lässt sich dann identifizieren, richtig?
Ja, das haben wir auch gedacht. Wir waren total, wie soll ich sagen, frohen Mutes, dass man jetzt mit dieser Erkennungsmarke, weil man muss ja auch wissen, es werden ja auch oft Soldaten ohne Erkennungsmarke, ohne irgendwie einen Anhaltspunkt zur Identifikation gefunden. Und hier hatten wir gleich mehrere. Wir hatten die Erkennungsmarke, wir hatten diese Zahnprothese. Also wir waren total zuversichtlich, dass man diesen Soldaten identifizieren kann. Dafür zuständig ist eigentlich das Bundesarchiv in Berlin. Dort befindet sich diese ehemalige Wehrmachtsauskunftsstelle. Dort gibt es zu wahnsinnig vielen Soldaten, ich glaube 18,5 Millionen Soldaten, gibt es dort Unterlagen, persönliche Karteikarten mit allen möglichen Informationen. Und dort kann man normalerweise auch abklären, welcher Name, welcher Soldat zu einer gewissen Erkennungsmarkennummer passt. Und wir haben uns an das Bundesarchiv gewandt und haben abgewartet und gehofft, dass jetzt dann bald Nachricht kommt und wir einen Namen haben, vielleicht sogar auch einen Ort, wo man dann weiter recherchieren kann, ob es noch Angehörige gibt oder nicht.
Und was habt ihr da rausgefunden?
Ja, letztendlich haben wir herausgefunden, dass wir eigentlich ganz am Anfang stehen, weil das Bundesarchiv uns mitgeteilt hat, dass man zu diesen Volkssturmeinheiten kaum Unterlagen besitzt. Das liegt daran, dass das halt erst gegen Ende des Krieges aufgestellt wurde, diese Volkssturmeinheiten, und dass die Daten und Listen, dass die einfach nicht mehr übermittelt worden sind. Also im Bundesarchiv hat man uns erzählt, gibt es zu den Volkssturmeinheiten so gut wie gar nichts.
Und was hattet ihr noch in der Hand? Womit konntet ihr weitermachen?
Naja, wir hatten wichtige Informationen. Das war einmal das Volkssturmbataillon 8/16. Ja, wir hatten diese persönliche Nummer, diese 173, es war der Soldat 173. Und wir hatten eben die Hinweise, dass es sich um einen älteren Mann handelt. Ich habe dann recherchiert, was kann man über dieses Volkssturmbataillon 816 herausfinden. Und bin dann schnell darauf gestoßen, dass dieses Bataillon im sogenannten damaligen Reichsgau Halle an der Saale-Merseburg aufgestellt worden ist, also in Sachsen-Anhalt. Und ich habe daraufhin in diesem Kreis dort alle Stadtarchive, die Landesarchive, alles angeschrieben, was mir irgendwie eine Chance erschien, dass man da irgendwie weiterkommt.
Und?
Nichts. Wir haben eigentlich gar nichts gefunden. Die ganzen Archive haben mir nicht weiterhelfen können. Sie haben dazu keine Unterlagen. Über den Volkssturm ist nichts bekannt. Ich habe dann mit einigen Historikern telefoniert und unser Leid geklagt. Und einer gab mir einen wirklich guten Tipp. Er sagte, ich soll doch mal schauen, ob dieses Volkssturmbataillon 816 eine eigene Feldpostnummer hatte. Und das habe ich gemacht. Die Feldpostnummer, muss man sich vorstellen, ist sowas wie eine Postleitzahl von militärischen Einheiten. Also aus Tarngründen hat man nicht raufgeschrieben 6. Armee Stalingrad, wenn man an den Heiner Müller geschrieben hat, sondern man hat eben Heiner Müller und dann die Feldpostnummer draufgeschrieben. Und dann wurde ihm über eine Koordinierungsstelle halt dieser Brief dann zugestellt. Und mit dieser Feldpostnummer, das wussten die Angehörigen, die kannten diese Nummer, weil nur damit konnte man eben dem Verwandten schreiben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als Millionen Menschen vermisst waren, hat der Suchdienst Deutsches Rotes Kreuz auch diese Feldpostnummer abgefragt. Das heißt, man wollte damit erreichen, dass man vermisste Soldaten aus militärischen Einheiten halt bündeln kann. Das waren die Leute, die alle dieselbe Feldpostnummer haben. Und das wurde damals abgefragt und danach kann man heute auch noch suchen.
Und das habt ihr gemacht?
Ich habe dann tatsächlich herausgefunden, dass dieses Volkssturmbataillon eine eigene Feldpostnummer hatte und habe dann über diese Feldpostnummer in den sogenannten Vermisstenbildlisten des Suchdienst Deutsches Rotes Kreuz gesucht und habe dann diese Nummer eingegeben, die lautete 38461, das war die Feldpostnummer des Volkssturmbataillons 816, habe diese Nummer eingegeben und plopp, hatte ich 15 Vermisste aus diesem Volkssturmbataillon, die vor mir auf dem Bildschirm auftauchten und das war sozusagen eine erste heiße Spur. Die Wahrscheinlichkeit war schon groß, dass der Soldat 173 einer dieser 15 Vermissten aus dem Volkssturmbataillon 816 ist. Wir haben uns dann die 15 mal angeschaut. Der Jüngste war 25, als er vermisst wurde. Der Älteste war dann schon knapp 60. Also er musste einer von denen sein. Und man konnte sich auch ausmalen, dass vielleicht der Jüngere mit seinen 25 Jahren nicht unbedingt ein Prothesenträger war. Also wir haben versucht, dann über das Alter einiges auszuschließen und sind dann auch zum Suchdienst Deutsches Rotes Kreuz hier nach München gegangen, in das Archiv, und haben dort tatsächlich angefangen zu suchen, ob es noch weitere Hinweise gibt.
Das sind jetzt 15 Personen, die dort in dieser Einheit als vermisst gelten. Und davon eben einige dann eben in diesem Raum Halbe, südlich von Berlin.
Maximilian Fixel arbeitet beim Suchdienst Deutsches Rotes Kreuz in München. Und er hat uns die Unterlagen gezeigt, die zu diesen 15 Vermissten vorliegen.
Dann sieht man eben vor allem Geburtsjahre, hier eben 1892, 1887 und auch ganz unterschiedliche Berufe haben wir: Straßenbahnfahrer, Elektriker, Tischler, Kaufmannsangestellter.
Unsere Hoffnung war, dass die Angehörigen, die damals nach diesen 15 Männern gesucht haben, dass die auch irgendwo vielleicht auf besondere Merkmale geachtet hatten. Also dass die beschrieben hatten, dass einer von denen ein Zahnprothesenträger war oder irgendwas in der Hinsicht, was zumindest einen Anhaltspunkt geben könnte. Wir haben leider keine persönlichen Nachrichten gefunden. Es gab keinen Brief, der mit dieser Vermisstenmeldung zusammen losgeschickt worden ist. Aber man konnte aufgrund der Öffnung der sowjetischen Archive in den 90er Jahren doch einige der 15 Vermissten ausschließen, weil sie eben tatsächlich in sowjetischer Kriegsgefangenschaft waren und auch dann dort in der Sowjetunion in den 50er Jahren verstorben sind.
Diese Unterlagen, die der Suchdienst vom Roten Kreuz gesammelt hat, die gehen ja zurück auf Vermisstenmeldungen von Angehörigen. Gibt es das heute noch, also dass Angehörige nach verschwundenen Soldaten oder auch nach Zivilisten von damals suchen?
Also die Anfragen sind natürlich zunehmend weniger geworden. Aber man hat erst, ich glaube, im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass dieser Suchdienst weiter besteht. Er wird ja vom Bund finanziell unterstützt. Und man hat tatsächlich das verlängert, weil es doch noch immer wieder Anfragen gibt. Aber in den letzten Jahren hat natürlich niemand nach dem Soldaten 173 aus dem Volkssturmbataillon 816 gesucht. Aber wir hatten zumindest einen weiteren Anhaltspunkt, weil es gab in den 50er und 60er Jahren von diesen 15 Vermissten halt Angehörige, die über ganz Deutschland verteilt waren, die tatsächlich gesucht haben. Und das war für uns der nächste Anhaltspunkt. Von den Angehörigen, die damals gesucht haben, gibt es die vielleicht selbst noch, auch wenn sie dann natürlich schon sehr alt gewesen wären jetzt, oder gibt es auch von denen wiederum Angehörige, die sich halt daran erinnern, dass der Vater oder Onkel oder die Mutter damals irgendwie gesucht hat. Und das war unser nächster Schritt. Wir haben angefangen, nach den Angehörigen zu suchen. Es war wahnsinnig mühsam, aber wir haben tatsächlich die Einwohnermeldeämter angeschrieben mit der Kenntnis des letzten Ortes, ob es tatsächlich noch jemand gibt mit diesem Namen in dem Ort. Wir haben die Stadtarchive angeschrieben. Das ist natürlich auch immer sehr mühsam, weil man die Datenschutzregelungen beachten will und natürlich auch muss. Aber sie haben in dem einen oder anderen Fall dann tatsächlich unsere Nachricht weitergeleitet, wo wir eben einfach unser Anliegen erklärt haben und gesagt haben, dass wir uns auf die Suche machen. Und wir sind dann tatsächlich auf einen Angehörigen gestoßen.
Ich weiß noch nicht einmal, ob mein Vater wusste, bei welchen Kämpfen sein Bruder dabei war. Diese Kesselschlacht von Halde, ich weiß nicht, darüber hat er nie gesprochen, mein Vater. Und ich weiß noch nicht mal, ob er wusste, dass sein Bruder dabei gewesen ist.
Das ist Wolf-Dietrich Reimer. Das ist der Neffe eines Soldaten aus dem Volkssturmbataillon 816, der eben auch vermisst worden ist.
Das heißt, es könnte sein, dass einer dieser Soldaten der Onkel von Wolf-Dietrich Reimer war.
Ja, Kurt Reimer war einer der 15 Vermissten aus diesem Volkssturmbataillon 816. Also er war einer der Männer, die als Soldat 173 in Frage kamen. Und Wolf-Dietrich Reimer hat den Onkel aber nie kennengelernt. Er ist erst 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und kannte nur über die Geschichten seines Vaters diesen Onkel Kurt Reimer.
Ich denke, es war bestimmt auch nicht nur der Bruder, sondern auch ein guter Kumpel meines Vaters. Und so im Nachhinein, wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, hat mein Vater doch erheblich darunter gelitten.
Zu Kurt Reimer wissen wir eigentlich gar nicht viel. Er war 43 Jahre alt, als er verschwunden ist. Er war kaufmännischer Angestellter bei der Stadtverwaltung in Halle und hat so bis Ende 1944 zumindest dem Krieg entgehen können. Man sieht aber auf den Fotos, dass er ein wahnsinnig lebensfroher Mensch war. Das sind so Fotos auch von Familienfeiern, von Kegelabenden. Und wenn man sich die Fotos anschaut, dann ist es Kurt Reimer, der immer irgendwelche Faxen macht, der einen Hut irgendwie aufhat, der schräg aussieht. Es scheint ein lustiger, geselliger Mensch gewesen zu sein. Aber wer er wirklich war, das wusste auch sein Neffe Wolf Dietrich nicht, weil er ihn nie kennengelernt hat.
Könnte Kurt Reimer unser Soldat 173 sein?
Wir haben uns natürlich gefragt, kann jemand mit 43 Jahren eine solche Gebissprothese tragen? Kann jemand mit 43 schon so schlechte Zähne haben oder durch einen Unfall dazu verleitet worden sein, eine solche Gebissprothese zu tragen? Diese Zahnprothese ist ja schon sehr bemerkenswert. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Medizinhistorikern, die vielleicht sich damit beschäftigen. Und wir sind so auf Andreas Häsler gestoßen, der ein kleines, aber wahnsinnig interessantes Dentalmuseum in der Nähe von Leipzig eröffnet hat und der so als Spezialist gilt für historische Zahnprothesen. Und unsere Idee war, wenn wir ihm ein Foto zeigen von diesem Kurt Reimer. Das hatten wir ja inzwischen über den Neffen, den Wolf-Dietrich Reimer. Kann er etwas dazu sagen, ob dieser Kurt Reimer mit seinen 43 Jahren Prothesenträger war oder eben nicht.
Und zu welchem Urteil ist er gekommen?
Er hat sich das angeschaut, hat sich das sehr genau angeschaut.
Wenn ich mir die Mundpartie anschaue, ist der Mund schon leicht zusammengefallen. Das heißt also, wir haben an Bisshöhe auf jeden Fall verloren. Also das sieht man der Schmallippigkeit. Wir haben eine etwas größere Ausformung dieser Falte hier unten und ein spitzes Kinn. Also realistisch könnte es schon ein Prothesenträger sein.
Die Zahnhygiene war bei langem nicht so weit fortgeschritten wie heute und es kam durchaus schon, wie er sagte, oft vor, dass Leute in diesem Alter mit 40, 50 halt Prothesenträger waren.
Das heißt, eure Hypothese, dass Soldat 173 Kurt Reimer sein könnte, wurde da nicht zurückgewiesen?
Genau. Das haben wir dann gedacht, okay, dann haben wir jetzt tatsächlich grünes Licht. Wenn es tatsächlich möglich ist, dass Kurt Reimer der Soldat 173 ist und man ihn jetzt vielleicht mit Hilfe eines DNA-Tests identifizieren kann, dann machen wir das eben. Wir haben die Gebeine in die Rechtsmedizin bringen lassen mit Hilfe von Joachim Koslowski in die Rechtsmedizin nach Potsdam. Und dort wurde versucht, eine DNA-Probe aus den Gebeinen zu entnehmen.
Grundsätzlich die besten Erfolgschancen sehen wir noch beim Schädel, der mit aufgefunden wurde. Und das Schädelinnere ist ja auch ein Stück weit geschützt. Wenn wir da sozusagen Material entnehmen können oder vielleicht aus dem Zahnbereich, eigentlich immer noch die besten Erfolgsaussichten zu erwarten.
Daraufhin ist der Gerichtsmediziner halt nach Norddeutschland gefahren und hat den Neffen, den Wolf Dietrich Reimer, besucht und hat auch dort eine DNA-Probe entnommen. Und dann ging es nur noch darum, dass wir auf das Ergebnis warten. Ist es jetzt nun ein Match, also gibt es eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen dem Kriegstoten, dem Soldaten 173 und Wolf Dietrich Reimer, dann wäre klar, der Soldat 173 ist sein Onkel Kurt Reimer.
Ja, und welches Ergebnis kam raus?
Ja, nach 2 Wochen bangen Wartens kam raus, dass es keine verwandtschaftliche Beziehung zwischen dem Soldaten 173 und dem Neffen Wolf Dietrich Reimer gibt. Es ist nicht sein Onkel, es gibt keine verwandtschaftliche Beziehung.
Das hatte ich nicht so erwartet. Ich hatte eher erwartet, dass da ein Verwandtschaftsgrad festgestellt werden könnte. Und das ist nicht der Fall.
Er bleibt ein unbekannter Soldat. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da, dass einer von den anderen, die ja noch auf der Liste stehen, dass er einer von diesen ist. Ein Teil der DNA-Probe von dem Soldat 173, die ist ja schon da. Vielleicht kann man das Schicksal irgendwann doch noch klären.
Dass ihr Soldat 173 bisher nicht identifizieren konntet, ist nach dieser aufwendigen Spurensuche wahrscheinlich eine Enttäuschung für euch, oder?
Wir wollten zeigen, dass dieser Zweite Weltkrieg auch nach 80 Jahren noch immer in die Familien hineinwirkt. Und deswegen haben wir uns auf die Suche nach einem Soldaten gemacht, den man vielleicht identifizieren könnte. Aber nachdem das so aussichtslos schien, diesen Soldaten zu identifizieren, haben wir uns überlegt, sollen wir ein zweites Grab aufsuchen, einen zweiten Fall nehmen oder versuchen wir einfach, weil das war irgendwann auch ein Gedanke für uns, dass ja das durchaus ein typisches Schicksal für die Soldaten des Zweiten Weltkriegs ist, dass ihr Schicksal ungeklärt bleibt, dass man nicht weiß, wo sie gestorben sind, wo sie bestattet wurden, dass sie vermisst sind. Es sind immer noch, man spricht so von einer, genau kann man das ja nicht klären, aber von einer Zahl von 1 Million Soldaten, die bis heute als vermisst gelten. Und dann haben wir uns entschlossen, tatsächlich zu sagen, okay, wir probieren es jetzt einfach mal, wir schauen, wie weit wir kommen und wenn wir in Anführungsstrichen scheitern und das Schicksal nicht klären können, dann ist es ja eben auch ein typisches Schicksal. Wir sind über den Waldfriedhof in Halbe gegangen, wo die gefallenen Soldaten aus der Schlacht von Halbe, diesem Kessel von Halbe, bestattet worden sind. Und da stößt man auf wahnsinnig viele Grabsteine, auf denen steht unbekannter Soldat, unbekannter Kriegstoter. Und Joachim Koslowski wird jetzt auch nochmal 100 Kriegstote bestatten dort, die er selber ausgebettet hat, auf diesem Waldfriedhof in Halbe. Und er hat mir erzählt, dass ungefähr 2/3 von denen nicht identifiziert werden konnten. Die hatten entweder keine Erkennungsmarke oder es gab keine weiteren Unterlagen. Also nur 1/3 konnten jetzt identifiziert werden.
Und wie geht's mit Soldat 173 jetzt weiter?
Er wird bestattet in einem Grab auf dem Waldfriedhof in Halbe. Und auf seinem Grabstein wird eben stehen, unbekannter Kriegstoter.
Christian, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Und vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Christian Stücken vom BR hat versucht herauszufinden, wer Soldat 173 ist. Sein Film, in dem es auch um weitere Schicksale aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs geht, den findet ihr in der ARD-Mediathek. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Autor der Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet haben Lukas Waschbüsch und Marc Hoffmann. Produktion Adele Messmer, Christine Frey, Christiane Gerhäuser-Kamp und Christine Dreyer. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Morgen ist Viktoria wieder für euch da. Bis bald. Hier nochmal Benedikt mit einem Podcast-Tipp. Geschichte ist vielleicht lange her, aber oft nicht vorbei. Was das Gestern mit unserem Heute zu tun hat und an welche Menschen und Ereignisse man sich erinnern sollte, der Podcast Zeitzeichen blickt auf Heldinnen und Schurken der Weltgeschichte, auf wegweisende Erfindungen, auf den Alltag der Menschen früher. Kompakte 15 Minuten für eine tägliche Reise in die Geschichte. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link gibt's in den Shownotes.